Histopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hicopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 80 Jahre nach Kriegsende widmet sich diese Sonderreihe von Hicopod den Ereignissen im Jahr 1945 in Berlin und Brandenburg. Dabei stehen unterschiedliche Perspektiven auf die Zeit im Spannungsverhältnis zwischen Ende des nationalsozialistischen Staates und Neuanfang im Vordergrund. In der heutigen dritten Folge beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Geheimen Staatsarchivs. Wir schauen uns an, wie dieses große Archiv den Krieg überstand und welche Rolle Zerstörung, Auslagerung und die sich anbahnende deutsche Teilung dabei spielten. Ich freue mich, dass ich dazu heute einen ganz besonderen Gast begrüßen darf, nämlich die Direktorin des Geheimstaatsarchivs, Professor Dr. Ulrike Hörold. Sie hat Geschichte und Germanistik in München und Bonn studiert und wurde dort 1991 mit einer Arbeit zum Kölner Domkapitel promoviert. Nach ihrem Archivreferendariat war sie zunächst am Landesarchiv Oranienbaum tätig und übernahm 2002 die Leitung des Landesarchivs Sachsen-Anhalt. Seit 2017 leitet sie nun das GSTA. Außerdem, und das sollte hier nicht unerwähnt bleiben, ist sie auch Vorsitzende der Historischen Kommission zu Berlin. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen, Frau Hörold.
Vielen Dank.
Wir steigen direkt ein ins Thema. Nachdem wir uns in der letzten Folge unserer Sonderreihe die Kriegsfolgen und den Wiederaufbau in Brandenburg angeschaut haben, kehren wir diesmal wieder zurück nach Berlin und widmen uns einer der Institutionen, in der man normalerweise genau solche historischen Fragestellungen erforscht, nämlich Archive, speziell das Geheime Staatsarchiv. Es würde hier den Rahmen sprengen, natürlich die gesamte Geschichte des Hauses zu behandeln, aber vielleicht können wir am Anfang zur Einleitung quasi einen kleinen Blick in die Geschichte des Geheimstaatsarchivs während der NS-Zeit werfen.
Ja, vielleicht zunächst muss man dazu sagen, dass zu dieser Zeit es natürlich nicht das Geheime Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz war, sondern das preußische Geheime Staatsarchiv. Und dieses befand sich zu Beginn der NS-Zeit noch nicht einmal 10 Jahre in seinem neuen Dienstgebäude in Dahlem. Dahin war das Archiv 1924 in eben extra gebauten Neubau eingezogen. Wie alle Behörden unterlag auch das Archiv dann in der NS-Zeit den neuen Regelungen, wie zum Beispiel dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Damit verbunden waren Restriktionen gegen jüdische Mitarbeiter und auch jüdische Nutzer. Entlassen und in die Emigration gedrängt wurde unter anderem Ernst Posner, der nach seiner Emigration eine wichtige Rolle im US-amerikanischen Archivwesen spielte. Generaldirektor war 1933 Albert Brackmann, der zwar nicht direkt als Nationalsozialist eingestuft wird, aber im Kontext der sogenannten Ostforschung durchaus versuchte, die neuen Rahmenbedingungen für seine Zwecke zu nutzen. Ab 1936 kam dann mit Ernst Zipfel ein ausgewiesener Nationalsozialist an die Spitze der preußischen Archivverwaltung. Zugleich führte er in Personalunion das Reichsarchiv. Das Archiv war, wie alle Archive in dieser Zeit, stark in die Sippenforschung involviert, die ja einen hohen Stellenwert hatte in der NS-Zeit. Archivare des Archivs waren darüber hinaus, aber auch im Rahmen des sogenannten Osteinsatzes direkt in Kriegseinsätzen und auch am Archivgut Raub in den besetzten Gebieten beteiligt. Wie alle Behörden hatte man im Laufe des Krieges natürlich mit Personalengpässen infolge des Kriegseinsatzes von Archivaren und auch mit Versorgungsproblemen zu kämpfen.
Und dann zum Ende des Krieges hin oder im Laufe des Krieges gab es ja einen weiteren großen Einschnitt, nämlich die Auslagerung von Aktenbeständen zum Schutz vor Bombenangriffen. Wie genau ging die denn vonstatten? Gab es dafür vorbereitete Pläne und wie wurde das Ganze organisiert?
Also bevor es zu den eigentlichen Auslagerungen kam, war natürlich erstmal der aktive Luftschutz Thema. Das heißt, auf der Grundlage des Luftschutzgesetzes von 1935 wurde der Luftschutz vom Reichsluftschutzbund organisiert. Das Geheime Staatsarchiv wurde als Einrichtung des öffentlichen Rechtes als sogenannter erweiterter Selbstschutzbetrieb eingeordnet. Das heißt, man musste sich weitgehend selber um seine Angelegenheiten kümmern. Es gab aber Schulungen und danach hat eben die sogenannte aktive Gefolgschaft das Gebäude Tag und Nacht bewacht. Das war auch wichtig, weil es tatsächlich in dieser Zeit, vor allen Dingen seit Frühjahr 43, zu Bombenangriffen auch auf das Archiv direkt gekommen ist und immer wieder mit Brandbomben und Ähnliches, wo dann eben wirklich aktive Löschmaßnahmen erfolgen mussten. Das heißt also, vor der Auslagerung kam erstmal der allgemeine Luftschutz, aber es wurde dann im Laufe der Zeit immer deutlicher, dass eben ein solches Magazin, was überirdisch gebaut war, also nicht eben in Kellern unterirdisch geschützt war, sehr gefährdet war. Das galt natürlich auch nicht nur für das Geheime Staatsarchiv. Die Auslagerungen sollten zentral durch den sogenannten Reichskommissar für den Archivschutz gesteuert werden. Faktisch blieb es aber doch so, dass viel den einzelnen Archiven selbst überlassen war. Das gilt insbesondere für die Suche nach geeigneten Auslagerungsorten, denn man musste ja, wenn man die Archivalien verlagern wollte, erstmal wissen, wo es einen sicheren Ort überhaupt gibt. Außerdem hat Ernst Zipfel, der Leiter der preußischen Archivverwaltung, der eben auch diese Funktion eines Reichskommissars übernehmen musste, war am Anfang doch eher zögerlich, was Auslagerung größerer Mengen von Archivgut angeht. Zunächst mal hat man eher seit Kriegsbeginn über Archivgutflüchtungen eben eher von einzelnen Stücken oder besonders wertvollen Beständen geredet. Und es dauerte bis zu den verheerenden Luftangriffen in mehreren deutschen Städten 1942, bis da ein Umdenken eintrat und man dann anfing, tatsächlich systematisch zu planen, größere Teile des Archivgutes in externe Auslagerungen zu bringen. Das ist dann auch im Geheimen Staatsarchiv eben systematisch ab 1943 erfolgt. Die Archivalien wurden also nach und nach aus dem Gebäude in Dahlem ausgelagert und an sichere Orte verbracht. Dabei wurden teilweise die Bestände bewusst geteilt, damit im Falle eines Verlustes nicht der gesamte Bestand dann betroffen war.
Also es wurde schon ein bisschen darauf geachtet, dass sozusagen nicht einfach alles in eine Kiste kam, sondern gewisse Bestände, also nach Beständen sortiert.
Ja, man hat natürlich versucht, die Archivalien so auszulagern, dass die Zusammenhänge bestehen blieben, also die Bestandszusammenhänge.
Wurden denn tatsächlich alle Bestände ausgelagert? Das muss ja also eine Riesenmenge sein. Sie hatten gesagt, am Anfang ging es nur um die wichtigsten Stücke, später dann mehr. Und wohin wurden sie dann ausgelagert? Also wenn sich das Archiv selbst darum kümmern musste.
Also es wurden tatsächlich, was das Geheime Staatsarchiv angeht, große Teile der Bestände, also vor allen Dingen der historischen Zentralbestände, ausgelagert. Jüngere Überlieferungen und auch die Dienstregistratur blieben tatsächlich im Dienstgebäude zurück. Aber es war schon der größere Teil, man geht so von 80% ungefähr aus, die ausgelagert wurden. Hinzu kamen dann Teile des damals allerdings bereits selbstständigen Brandenburg-Preußischen Hausarchivs. Das hatte ein eigenes Gebäude in Charlottenburg. Und auch Archivgut des Reichsarchivs wurde in diesem Kontext mit ausgelagert. Es gab dann mehrere Auslagerungsorte, unter anderem zum Beispiel einen Flakbunker in Friedrichshain, die Sonnenburg und Balkow. Der Schwerpunkt für die Bestände des Geheimen Staatsarchivs lag aber eindeutig in den Salzbergwerken in Schönebeck und Staßfurt. Das waren eben Gegenden, wo schon lange Salzabbau betrieben wurde, wo unterirdisch große Stollen vorhanden waren, in die man dann eben die Kisten mit dem Archivgut eingelagert hat. Diese Orte waren damals in der preußischen Provinz Sachsen gelegen, also Teil des preußischen Staates. Bei Kriegsende gehörte dieser Teil allerdings zunächst zur englischen, dann zur amerikanischen und schließlich zur sowjetischen Besatzungszone. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das spätere Schicksal des Archivguts.
Hat man denn bestimmte Vorkehrungen getroffen, um die Archivalien vor dem Salz zu schützen? Weil also es wurde ja sicherlich kein Salzabbau mehr betrieben, aber es ist ja noch salzhaltige Luft irgendwie.
Ja, also darüber ist mir tatsächlich nichts bekannt. Die Sachen waren aber natürlich verpackt. Also die lagen ja nicht in offenen Paketen dort, sondern waren in Kisten verpackt. Und ich denke, diese Salzstücke waren auch schon so weit abgeerntet, dass da jetzt nicht mehr große Salzbelastung war. Aber man muss sagen, dass in dieser Zeit, glaube ich, Bestandserhaltung, so wie wir das heute sehen, noch keine so große Rolle gespielt hat. Man hat auch noch nicht so viel darüber gewusst, welche Stoffe jetzt schädlich für das Archivgut sein könnten.
Okay, also ging es sozusagen mehr darum, Hauptsache es verbrennt nicht.
Genau.
Okay. Sie haben ja erwähnt, es wurde der wirklich größte Teil ausgelagert. Gab es denn trotzdem Schäden durch Kriegseinwirkungen, also Verluste sowohl bei den Aktenbeständen als auch an den Gebäuden des Archivs selbst? Und wie sah es denn vielleicht im Vergleich zu anderen Archiven, Reichsarchiv oder sonstigen in Berlin und Brandenburg aus?
Also ich würde mal mit dem Gebäude des Geheimen Staatsarchivs anfangen. Bei Kriegsende war das Archiv bereits an mehreren Stellen durch Bombenschäden und Brände zerstört oder stark beschädigt. Dazu gehörte vor allen Dingen der Südflügel mit dem Dachgeschoss und dem Obergeschoss, der bereits im August 1943 einen richtig heftigen Bombentreffer abbekommen hatte. Und 1945, dann im Rahmen der Kämpfe um Berlin, sind dann auch tatsächlich die Vorderfront, also genau der Mittelteil des Archivs, wo der Forschungssaal liegt, durch Artilleriefeuer stark geschädigt worden. Da waren dann ganze Teile aus der Außenfassade ausgebrochen und das Dach war beschädigt. Es gab also wirklich eine Reihe von Schäden. Und daneben haben auch die Magazingebäude bereits einiges an Bombentreffern abbekommen und waren bereits, sagen wir mal, vorgeschädigt. Schlimmer war aber, dass unmittelbar nach Kriegsende durch sowjetische Soldaten, die ab dem 26. April 1945, also noch vor der eigentlichen Kapitulation, das Gebäude besetzt hatten und immer wieder in den Magazinen nach Beute suchten, in der Nacht vom 28. auf den 29. April einen Brand ausgelöst haben, der in den mittleren und südlichen Magazinteil komplett und den Nordflügel teilweise zerstörte und auch das noch verbliebene Archivgut weiter dezimierte. Es war also schon ein bisschen was eben neuere Bestände und die Dienstregistratur dort verblieben und da sind dann nochmal einige Unterlagen weiter verlustig gegangen. Das betraf vor allen Dingen Unterlagen aus dem sogenannten Provinzialarchiv Brandenburg. Brandenburg hatte kein eigenes Provinzialarchiv in der Form, dass es ein eigenes Gebäude hatte, sondern war eine Hauptabteilung innerhalb des Geheimen Staatsarchivs und die war nicht mit ausgelagert worden und hat eben erhebliche Schäden erlitten bei diesem Brand. Auch die Dienstregistratur wurde eben bei diesem Brand vernichtet, was natürlich misslich ist für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte des Archivs, weil sich eben in der Dienstregistratur vieles widerspiegelt. Man hat dann tatsächlich die Dienstregistratur neu begonnen und es gibt so ein fiktives Anfangsdatum, 1. Mai 1945, auf das alle Akten, die neu angelegt worden sind, datieren, also so eine Art fiktive Stunde Null, die es faktisch natürlich im Archiv nicht gegeben hat. Auch die Akten haben nicht alle wirklich am 1. Mai begonnen, aber es zeigt so ein bisschen den Geist der Zeit.
Waren die Magazine eigentlich leer, also die Gebäude, während sozusagen die ganzen Sachen ausgelagert waren?
Ja, natürlich. Also beziehungsweise die waren teilweise leer, teilweise haben wohl auch Mitarbeiter dort Möbel untergebracht, wenn sie selber irgendwie Luftschutz betrieben haben oder ausgebombt worden waren oder so. Also, aber die waren jetzt nicht irgendwie mit anderen Dingen, mit Getreidevorräten oder irgendwie so etwas besetzt. Die waren weitgehend wirklich leer. Wenn Sie fragen nach Schäden, die Bestände in den Auslagerungsorten, also vor allen Dingen in Schönebeck und Staßfurt, waren zwar nur in Einzelfällen direkt durch die Kriegseinwirkungen geschädigt. Also es gibt auch Fälle, wo in den Auslagerungsorten es dann zu Verlusten gekommen ist. Aber im Gros, gerade eben in den Salzbergwerken, waren die schon relativ gut geschützt. Sie waren aber dann nach Kriegsende durch die wechselnden Besatzungsmächte, die die Archivalien durchsucht haben und nach eigenem Gusto auch Dinge entnommen haben, stark gefährdet. Also man muss sich vorstellen, dass nacheinander die verschiedenen Besatzungsmächte da alle durchgeguckt haben, was da so Interessantes drin ist und auch das eine oder andere dann da rausgenommen haben. Besonders stark ist das durch die sowjetische Besatzungsmacht erfolgt, die dann auch tatsächlich Teile des Archivguts zwischenzeitlich in die Sowjetunion verbracht haben. Die Dinge wurden dann zum größten Teil nach dem Krieg oder nach der Gründung der DDR an die DDR zurückgegeben. Aber es gibt bestimmte Bestandsgruppen, die bis heute noch in Russland vermutet werden. Darüber hinaus kamen in den Auslagerungsorten aber auch Diebstähle vor, sowohl Einzeldiebstähle, dass also einzelne Soldaten Dinge vielleicht mitgenommen haben, als auch ein regelrechter systematischer Diebstahl durch Beschäftigte, also die da in diesem Auslagerungsort die Bestände eigentlich betreuen sollten. Weitere Gefährdungen, Schädigungen und auch Verluste ergaben sich dann, als die Dinge dann aus Schönebeck und Staßfurt abtransportiert wurden und in verschiedenen Transporten auf verschiedenen Transportwegen mit Zwischenstationen schließlich nach Merseburg zusammengeführt wurden. Das war natürlich auch immer wieder eine Gefährdung, weil einfach eine physische Beanspruchung der Dinge stattfand und auch da war die Gefahr groß, dass Einzelstücke verloren gingen oder entwendet wurden. Was jetzt den Vergleich mit anderen großen Archiven in Berlin und Brandenburg angeht, waren die Verluste noch größer. Zu nennen sind hier das Brandenburg-Preußische Hausarchiv mit seinem eigenen Dienstgebäude in Charlottenburg, dessen Bestände zu etwa 75% 1943 von einem Bombentreffer betroffen waren und eben dem zum Opfer gefallen sind. Auch das Reichsarchiv und das Heeresarchiv in Potsdam wurden kurz vor Kriegsende durch Bombentreffer fast vollständig zerstört und erlitten erhebliche Verluste. Also es gibt schon gerade für die zentrale Überlieferung des Reichsarchivs und des Heeresarchivs wirklich erhebliche Verluste bei Kriegsende. Da ist also das GSTA insgesamt noch ganz gut bei weggekommen.
Ich finde es interessant, dass, also wenn man Museumsgegenstände oder ähnliches auslagert, dann, dass sich Leute bedienen, finde ich naheliegender, als das bei Papier oder also Akten, die ja auf den ersten Blick auf den Laien nicht so interessant wirken, dass auch da dann tatsächlich viel Diebstahl und so weiter stattfindet.
Ja, das sind natürlich dann selten so normale Verwaltungsakten, aber zum Beispiel Karten, auch Urkunden sind gerne natürlich entwendet worden. Es gibt sogar Berichte, das ist allerdings nicht aus dem Geheimen Staatsarchiv, sondern aus dem Magdeburger Archiv, dass bei Kriegsende die Soldaten dann Pergamenturkunden aus den Auslagerungsorten mitgenommen haben und die Siegel dann zu Kerzen eingeschmolzen haben, weil es eben ganz, ganz wenig gab. Und da war eben Wachs, das hat man dann verwandt. Auf die Idee, dass das historisch extrem wertvoll ist, ist man in dem Moment vielleicht nicht gekommen. Und wir haben sowohl im Magdeburger Archiv als auch hier im GSDA kommt es immer mal wieder vor, dass Einzelstücke auch heute noch den Weg zurückfinden, dass wir also Dinge, die während des Krieges verschwunden sind, dann tatsächlich noch wiederbekommen, weil zum Beispiel irgendwo jemand auf dem Dachboden nach dem Tod des Vaters, der vielleicht als GI oder sonst wie da unterwegs war, dann eben solche Sachen findet. Und wenn wir Glück haben, werden die uns dann wieder angeboten oder wir finden sie im Antiquariatshandel.
Na, Wahnsinn. Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen sozusagen in den Krieg selbst, wie konnte denn im Chaos der letzten Kriegsmonate und dann auch nach Kriegsende in einer in Trümmern liegenden Stadt, also mit Problemen bei der alltäglichen Versorgung, ohne funktionierende Verwaltungsstrukturen, also wirklich im völligen Chaos, wie konnte da überhaupt ein Betrieb aufrechterhalten werden? Also wie sah der, wenn man das so bezeichnen kann, Arbeitsalltag für die Mitarbeiter des Hauses aus?
Das kann man sich heute tatsächlich nur schwer vorstellen. Es gibt einige Zeitzeugenberichte und auch spätere Berichte aus den 1950er Jahren über die sogenannten Chaostage, so nennt man das tatsächlich im Geheimstaatsarchiv, bei Kriegsende und über die Besetzung durch die Soldaten der sowjetischen Besatzungsmacht mit all den bekannten Begleiterscheinungen wie Plünderungen oder Vergewaltigungen, die auch hier vorkamen und die in den Berichten manchmal mit so dürren Worten wie die bekannten Widerwärtigkeiten erwähnt werden. Die Soldaten plünderten auch die Wertsachen des ehemaligen Generaldirektors Ernst Zipfel, die dieser auf dem Gelände vergraben hatte. Der hat ja gewohnt in der Direktorenvilla auf dem Gelände und hat eben, bevor er sich nach Westen begeben hat, hat er seine Wertsachen dort vergraben und auch Mitarbeiterinnen beauftragt, da ein bisschen drauf aufzupassen, was natürlich unter den Bedingungen, die dann stattfanden, extrem schwierig war. Es gibt aber auch positivere Berichte über das Verhalten der sowjetischen Soldaten. Also es war nicht nur negativ. Zu diesem Zeitpunkt war zum einen die Belegschaft natürlich schon erheblich geschrumpft, da viele Archivmitarbeiter, also die Männer, aller Ebenen im Kriegseinsatz waren. Die jüdischen Mitarbeiter, hatte ich ja schon erwähnt, hatte man rausgedrängt. Die Leitung war zu diesem Zeitpunkt vakant, da eben Generaldirektor Ernst Zipfel sich bereits vor Kriegsende in den Westen abgesetzt hatte. Und es gab dann nach Kriegsende bis Mitte der 50er Jahre einen mehrfachen Leitungswechsel, was teilweise damit zusammenhing, dass eben die Direktoren wegen NS-Verstrickung abgesetzt worden sind. Teilweise hat man erst später die NS-Mitgliedschaft nachweisen können und dann musste der eine oder andere gehen. Teilweise aber auch wegen Todesfällen. Also einer der Direktoren ist überraschend verstorben. Und man muss sich ja auch vorstellen, das hatten Sie ja erwähnt, dass es keine funktionierende Verwaltung gab. Damit gab es natürlich auch keinen funktionierenden Haushalt. Das heißt, es gab nicht die Haushaltsmittel, die man normalerweise zur Verfügung hat, um so einen Dienstbetrieb zu betreiben. Tatsächlich hat man aber schon im Oktober 45 wieder reguläre Haushaltsmittel zur Verfügung gehabt, während sowohl die Ernährungslage als auch vor allen Dingen die Heizungssituation extrem schwierig war. Der Forschungssaal war wegen der Schäden nicht benutzbar. Dennoch gab es bereits im August 45 wieder erste Nutzungen an Ausweichplätzen. Die mussten dann aber im Winter immer wieder unterbrochen werden, weil man eben kein Heizmaterial hatte und man in diesen extrem kalten Räumen nicht arbeiten konnte. Auch die Strom- und Wasserversorgung war schwierig. Die Privatwohnungen der Archivmitarbeiter waren aber auch meistens nicht besser geheizt. Also teilweise sind die dann lieber im Dienst geblieben, auch über die normalen Dienststunden hinaus, weil es da doch noch etwas angenehmer war als zu Hause. Und es gibt so Berichte auch über Erfrierungen, zum Beispiel Ulrich Wendland, der eben kommissarischer Archivleiter war, erwähnt in einer Korrespondenz böse Erfrierungen am linken Fuß, also als Archivdirektor mehr oder weniger. Auch die Ernährungslage war natürlich schwierig und es gibt Fotos, auf denen man sehen kann, dass auf dem Gelände des Archivs Gemüse und Obst angebaut wurden. Also man hat eben dann in zur Selbsthilfe gegriffen und versucht, selbst Nahrungsmittel anzubauen. Man kann sich aber vorstellen, dass das dann natürlich immer ein Drahtseilakt für die Leitung war, weil die Leute dann teilweise während der Arbeitszeit auf die Felder gingen, um eben ihre Anpflanzungen zu betreuen. Teilweise war es natürlich auch so, dass man Material mal mitgenommen hat, was im Archiv zur Verfügung stand und zu Hause nicht. Da gab es dann immer wieder entsprechende Dienstanweisungen, das bitte zu unterlassen. Also man muss eben sehen, das war insgesamt für alle, sowohl dienstlich als privat, natürlich eine Zeit, wo extremer Ressourcenmangel in jeder Hinsicht geherrscht hat. Und dann kommt noch hinzu, die Lebensmittel wurden ja rationiert und es wurde nach verschiedenen Berufsgruppen unterschiedlich viel zugewiesen. Also Schwerarbeiter kriegten halt mehr als geistige Arbeiter und das führte dazu, dass gerade die Archivare eben eher weniger bekamen, weil man diese Arbeit eben als nicht so belastend eingestuft hat. Insgesamt wird aber in den Akten erstaunlicherweise, also in der Zeit nach Kriegsende wirklich schon wenige Tage nachdem der Krieg zu Ende war, deutlich, wie schnell man sich bemühte, den Dienstbetrieb wiederherzustellen, die Alltagsprobleme zu meistern, aber auch schon bald die großen Fragen gestellt hat, wie es mit dem Archiv eigentlich weitergehen kann.
Nach Kriegsende begann ja dann die Geschichte der Teilung, also ebenso wie Deutschland, erging es auch dem Geheimen Staatsarchiv. Blicken wir zunächst mal in den Westen der Stadt. Also wie gestaltete sich da der Neuanfang in Dahlem?
Ich glaube, man kann sich die Situation kaum dramatischer vorstellen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass das Gebäude stark zerstört war, aber darüber hinaus war ja ein Großteil der Bestände ausgelagert und für die Mitarbeiter nicht zugänglich, weil er sich eben dann auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone befand. Der Mitarbeiterstab hatte sich stark verkleinert. Bei Kriegsende waren nur noch 18 von ehemals 85 Mitarbeitenden tatsächlich da. Und die Rahmenbedingungen, das hatte ich ja eben schon beschrieben, waren halt sehr schwierig und unabsehbar. Für das Geheime Staatsarchiv, das heißt für den Restteil, der in Dahlem verblieben war, war die Lage aber besonders schwierig, weil das Archiv ja mit dem Ende Preußens gewissermaßen keinen Staat mehr hatte. Wir sagen immer, dem Archiv ist der Staat abhanden gekommen. Denn das Geheime Staatsarchiv oder das preußische Geheime Staatsarchiv war ja zuvor zuständig gewesen für die zentrale Überlieferung des preußischen Staates und diesen Staat gab es jetzt nicht mehr. Auch wenn Preußen formal erst 1947 aufgelöst wurde, war es aber praktisch schon nach Kriegsende 45 nicht mehr präsent. Es gab nur noch Reste von preußischen Behörden, die auch nicht mehr wirklich arbeitsfähig waren. Und es waren dann die verschiedenen Stellen der Besatzungsmächte und der Berliner Verwaltung, mit denen das Archiv dann zu tun hatte, um Alltagsfragen, aber auch Zukunftsfragen zu klären. Denn natürlich war den Kolleginnen und Kollegen damals bewusst, dass mit dem Ende Preußens eben auch die Rolle des Archivs neu definiert werden musste. Die Zukunftsfrage stellte sich also noch ganz anders als an anderen Stellen und es wurden dann sehr schnell verschiedene Ideen vorgetragen, wie man das Archiv eben weiter aufstellen wollte, welche Zuständigkeit das Archiv haben konnte. Da gab es zum Beispiel Vorschläge, dass das Geheime Staatsarchiv künftig im Grunde die Rolle des Reichsarchivs mit übernehmen sollte, weil dieses Jahr zerstört war. Es gab aber auch Überlegungen, vielleicht eine zentrale Stelle für alle möglichen Forschungsinstitute zu werden, die eben vielfach ja auch keine räumliche Unterbringung mehr hatten. Es wurde schon überlegt, die Ausbildung des IFA, das war das Archivausbildungsinstitut vor 1945, wieder dort in Dahlem anzusiedeln. Tatsächlich wurde die Archivschule ja dann in Marburg an der Lahn eingerichtet. Auch der Name war natürlich nicht mehr zeitgemäß. Neben der Frage des Preußischen kam dann noch dazu, dass das Wort Geheimes Staatsarchiv natürlich anklinge, so ein bisschen an die geheime Staatspolizei enthielt, an die Gestapo und dass man deswegen den Namen lieber ganz, ganz schnell dann auch ablegte. Im Februar 1946 wurde das Archiv dann zunächst in Hauptarchiv für Behördenakten umbenannt, 1947 dann in Berliner Hauptarchiv. Dieser Hinweis Hauptarchiv für Behördenakten bezieht sich darauf, dass das Archiv tatsächlich in der Nachkriegszeit, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sehr energisch daran gegangen ist, aus den untergegangenen reichs- und preußischen Behörden, aber auch aus kommunalen Behörden, Archivgut zu sichern. Also die Registraturen, die bei Kriegsende noch in den dann vielfach zerstörten Gebäuden in den Kellern waren, die hat man dann versucht, möglichst weitgehend zu retten und hat die alle erstmal nach Dahlem gebracht und dann erst im Laufe der Zeit wurden die dann wieder abgegeben an das Landesarchiv Berlin, also an das kommunale Archiv oder an das dann später gegründete Bundesarchiv. Aber wie gesagt, dieser Name Hauptarchiv für Behördenakten existierte erstmal. Dann Berliner Hauptarchiv. Anfang der 50er Jahre hat man dann den Zusatz früher Geheimes Staatsarchiv hinzugefügt. Also dann hatte man sich ein bisschen konsolidiert und hat eben diesen Zusatz eingefügt, vor allen Dingen auch, um die Zuständigkeit für die jetzt in Merseburg befindlichen Bestandsteile nochmal deutlich zu machen. Und nach Übernahme in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hieß das Archiv dann, wie es ja heute noch heißt, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Die Folge war natürlich, dass das Archiv tatsächlich mit dem Ende Preußens keine direkte Zuständigkeit für einen Staat mehr hatte. Und das ist ja auch heute noch so. Wir sind zwar zuständig für die SPK selber, also für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber wir haben eben bis heute keinen Staat, dessen Überlieferung wir betreuen. Und das macht das Archiv bis heute singulär.
Auch europaweit quasi, ja schon.
Oder? Ja, das gibt es eigentlich sonst in der Form eigentlich nicht.
Und dann jetzt der Blick in die sowjetische Besatzungszone. Was geschah mit den Beständen, die dorthin ausgelagert wurden?
Ja, tatsächlich befanden sich, ich hatte es ja schon gesagt, bei Kriegsende ein großer Teil der Überlieferung des Geheimen Staatsarchivs auf dem Gebiet der SPZ. Die Archivare in Dahlem haben sich in den ersten Jahren auf ganz vielfältige Weise darum bemüht, die Bestände eben nach Dahlem zurückzubekommen. Da stand aber zunächst mal das Raumproblem, weil die Magazine ja zerstört waren. Und nachdem man das wieder einigermaßen hergerichtet hatte, waren dann aber die politischen Entwicklungen so, dass also es nicht mehr gelungen ist, die Bestände nach Berlin zurückzubekommen, sondern stattdessen wurden die Bestände von den Auslagerungsorten zunächst nach Halle und dann von dort nach Merseburg gebracht und in dem sich jetzt bildenden Zentralen Staatsarchiv der DDR unterstellt. Also das Zentrale Staatsarchiv der DDR war eigentlich in Potsdam und war dann eben für das Gebiet der DDR das dann wirklich zentrale staatliche Archiv. Und man hat eben das Merseburger Archiv zwar in Merseburg belassen, hat es aber als sogenannte historische Abteilung dann dem Zentralen Staatsarchiv unterstellt und es von dort aus verwaltet. Die Bestände sind bis zur Wiedervereinigung 1990 dort tatsächlich verblieben, wurden von den Archivaren der DDR sehr gut archivfachlich betreut, waren aber natürlich für die westdeutsche Forschung nur eingeschränkt zugänglich. Erst 1993 sind die Bestände dann nach Berlin zurückgekommen.
Wir haben es ja schon angesprochen, die Versorgungslage war 1945 natürlich sehr schlecht und die alltägliche Not der Menschen sehr groß. Es ging um ganz andere Probleme. Es wurde Gemüse angebaut im Garten des Archivs. Also man denkt natürlich zuerst an Nahrungsmittelknappheit, Wohnungsknappheit und Ähnliches. Also der Betrieb eines Archivs erscheint ja in dieser Situation, zumindest mit dem heutigen Blick, eher zweitrangig. Wie war denn der Blick der Besatzungsbehörden auf diese Einrichtung, die ja auch mit diesen Problemen und der Versorgung der Berliner Bevölkerung zu kämpfen hatten? Wie haben Sie auf das Archiv geblickt und welche Bedeutung hatte das GSTA für die Alliierten?
Also zur Versorgungslage und den alltäglichen Schwierigkeiten hatte ich ja schon etwas gesagt und es gibt natürlich Korrespondenz des Archivs oder der Archivleitung mit den Besatzungsmächten. Da ging es zum Teil auch um Haushaltsfragen und um solche Versorgungsfragen. Das war aber eigentlich gar nicht so sehr der Hauptfokus. Man muss sich ja zunächst mal vorstellen, dass es innerhalb der Besatzungsmächte mehrere Wechsel gegeben hat. Zunächst mal waren ja die Sowjets nach Berlin gekommen und da war dann der Militärkommandant der Sowjetunion für Berlin-Zehlendorf zuständig. Dann ging der Sektor an die amerikanische Besatzungsmacht über. Und dann gab es noch ein entsprechendes Komitee, Monuments, Fine Arts and Archives, des Alliierten Kontrollrates. Also es gab immer ganz verschiedene Stellen. Konkret erfolgte allerdings dann eine Unterstellung unter den Magistrat der Stadt Berlin. Und es wurde ein Herr, nämlich der vortragende Legationsrat Dr. Dr. Traugott Böhme, zum formalen Leiter des Staatsarchivs ernannt. Das war aber eher eine obergeordnete Ebene. Faktisch gab es andere, die vor Ort da dann die Geschäfte geführt haben. Es war also ein ziemliches Hin und Her der Ansprechpartner und Zuständigkeiten, aber man hat seitens des Archivs immer wieder mit allen Ebenen und relativ schnell auch nach Kriegsende Kontakt aufgenommen und immer wieder eben die eigenen Belange, eben vor allen Dingen die Rückführung der Bestände, aber eben auch die Frage der Zuständigkeiten dann angesprochen. Also es gibt durchaus eine relativ intensive Korrespondenz mit den zuständigen Stellen. Und eben, wie gesagt, relativ schnell, bereits am 9. Mai 1945, also nur wenige Tage nach diesen sogenannten Chaostagen, gibt es also ein erstes Schreiben an die Militärregierung, in der man im Grunde genommen angefragt hat, inwieweit man die Aktensicherungen eben aus den reichs- und preußischen Ministerien und anderen Behörden vornehmen konnte, weil man damit natürlich eigentlich über den ursprünglichen Sprengel hinausgegriffen hat. Also es war, glaube ich, in der Zeit so ein seltsames Nebeneinander von weiterhin formalistischen Vorgehen, Dienstwegen, Ansprechpartnern und derartigen Dingen und auf der anderen Seite natürlich hands-on, also dass vieles dann eben einfach gemacht wurde. Also das hat absolut nebeneinander existiert. Ist aber, glaube ich, relativ typisch für so eine Situation.
Gab es denn irgendwie politische Motive, dass man gesagt hat, in Ost und West, also gerade wenn auch Dinge gestohlen worden oder so, also dass das eine Rolle gespielt hat, irgendwie wir wollen jetzt die Hand auf diese Bestände haben, gerade preußischer Staat, Militarismus, dass man irgendwie solche Überlegungen da anstellt?
Naja, das war sicherlich der Grund, warum die sowjetische Besatzungsmacht diese Dinge nicht zurückgegeben hat, sondern eben die Hand darauf halten wollte. Das war auch der Grund, denke ich, warum bestimmte Teile des Archivguts erstmal nach Moskau abtransportiert wurden, weil man natürlich genau geguckt hat, ob man solche Dinge in diesen Quellen findet.
Wenn wir jetzt mal in die Zeit heute springen und das GSTA und seine heutige Arbeit betrachten, welche Rolle spielt denn da, also im Jahr 2025, 80 Jahre später, das Jahr 45 und diese Chaostage, wie sie genannt werden, immer noch und diese Zäsur?
Also in der alltäglichen Arbeit merkt man das jetzt wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht mehr. Aber tatsächlich gibt es eine ganze Reihe Rahmenbedingungen der Arbeit des Archivs, die immer noch von den Folgen eben der Auslagerung und der deutschen Teilung geprägt sind. Das fängt bei der Zugehörigkeit zur SBK und dem Namen an. Also der traditionelle Name ist ja eben nicht wiederhergestellt worden, sondern wir heißen heute Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Vor allen Dingen ist es aber so, dass wir das wirklich täglich merken, dass die 1993 aus Merseburg nach Berlin zurückgeführten Bestände immer noch in einem Außenmagazin im Westhafen liegen. Die Bestände sind damals 1993 relativ schnell wieder nach Berlin zurückgekommen. Aber der Magazinteil, wo die eigentlich hineingehören, der ist in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut worden, aber nicht für das Archiv, sondern für ein Museum, weil man ja davon ausging, dass das Archiv seine Bestände nicht wiederbekommen würde. Und deswegen ist dann bis heute eben das Museum Europäischer Kulturen mit Teilen seiner Sammlungen und seiner Büros und seiner Bibliothek drin. Und trotz aller Bemühungen, die wir seit über 30 Jahren intensiv betreiben, um diese Magazine wieder in die eigene Verantwortung zu bekommen, sind die Sachen eben immer noch im Westhafen und dieser Magazinflügel ist immer noch anderweitig genutzt. Das ist eigentlich absurd, aber die Dinge dauern halt und das Museum muss natürlich seinerseits erst wieder eine Unterbringung finden. Wir hoffen, dass sich das eines Tages noch ändert, denn so ist es eben tatsächlich so, dass wir die Folgen der deutschen Teilung noch tagtäglich merken. Darüber hinaus finden sich auch in den Beständen immer noch Spuren der Teilung, die manchmal mitten durch die Bestände gehen. Das hängt damit zusammen, dass man damals eben ganze Bestände auseinandergerissen hat, teilweise absichtlich, um eben das Risiko zu minimieren, dass die dann eben in Ost und West unterschiedlich intensiv bearbeitet worden sind, teilweise eigene Signaturen vergeben worden sind, so dass man also heute noch teilweise solche Bestände aus Merseburg und aus Dahlem zusammenführen muss, auch physisch und in der Erschließung. Aber wie gesagt, also ich glaube, das Gravierendste ist eben tatsächlich, dass wir eben heute dieses Label eines Staatsarchivs ohne Staat haben, dass wir durch das Kriegsende und durch die Tatsache, dass Preußen eben als Staat nicht mehr existiert, innerhalb der deutschen Archivlandschaft eine ganz eigene Rolle haben und eben nicht mehr ein Archiv sind, das einem bestimmten Staat zugeordnet ist.
Ja, vielen Dank für diesen Gesamtüberblick über das Archiv im Jahr 45 und was immer noch an den Folgen spürbar ist, was für eine einzigartige Stellung sich daraus ergeben hat und was sozusagen das Schicksal der Bestände angeht. Wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch weiter mit den Auswirkungen des Krieges und dessen Folgen oder mit der Geschichte des Geheimen Staatsarchivs allgemein auch beschäftigen wollen, welche Literaturempfehlungen oder vielleicht auch andere interessante Angebote können Sie uns da noch mit auf den Weg geben?
Also grundlegend für die Aufarbeitung der Geschichte des Geheimen Staatsarchivs in der NS-Zeit bis zum Kriegsende und ein bisschen darüber hinaus ist immer noch der Band Archivarbeit im und für den Nationalsozialismus, die preußischen Staatsarchive vor und nach dem Machtwechsel von 1933, herausgegeben von Sven Kriese in unserer Veröffentlichungsreihe, also den Veröffentlichungen aus den Archiven preußischer Kulturbesitz. Darin befindet sich auch ein Beitrag meines Amtsvorgängers Jürgen Klosterhus, der sich mit der unmittelbaren Nachkriegszeit befasst hat und auf den vieles von dem, was ich jetzt ausgeführt habe, eben auch zurückgeht. Daneben gibt es noch einzelne weitere Aufsätze, vor allen Dingen Berichte in der Fachzeitschrift Der Archivar aus den 50er Jahren und eben einige wenige Augenzeugenberichte. Außerdem haben wir 2018 eine Broschüre zu 25 Jahre Rückkehr der Akten aus Merseburg rausgegeben. Also 25 Jahre, nachdem die Akten 1993 zurückgekommen sind, also 2018, haben wir einen kleinen Festakt dazu gemacht und das ist in einer Broschüre festgehalten. Da geht es um die Auslagerung, vor allen Dingen aber auch um die Rückführung der Bestände nach Berlin. Aber insgesamt ist es schon ein Thema, wo es schon einiges gibt, aber eben auch noch viel Forschungsbedarf vorhanden ist, also durchaus Themen, mit denen man sich noch weiter beschäftigen kann. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, dass wir zurzeit aufgrund eben des 100-jährigen Jubiläums des Archivbaus in Dahlem eine kleine Ausstellung bei uns im Archiv haben. Die trägt den schönen Titel "Auch geheime Archive sehen sich nach Licht". Das ist ein Zitat aus einem Zeitungsartikel, in dem man damals den Umzug des Archivs eben unter dieses Motto gestellt hat. Und in dieser kleinen Ausstellung zeigen wir eben die Archivgeschichte in den ganzen Verflechtungen, wie ich sie teilweise jetzt hier dargestellt habe und auch ein bisschen, wie die heutigen Aufgaben so aussehen, was sich verändert hat in diesen 100 Jahren. Und die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Archivs, also zu der Zeit, zu der wir zu der Benutzung offen sind, jederzeit frei zugänglich. Darüber hinaus kann man sich auch wegen Führungen an das Archiv wenden.
Ja, super. Also nichts wie ins GSTA und entweder die Ausstellung anschauen oder selbst nochmal in die Akten schauen und ein paar von den Lücken, die noch bestehen, füllen mit neuer Forschung. Vielen Dank, Frau Hörold. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich für diesen Einblick in die Geschichte des GSTA.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.